Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer oder Zuhörer. Herzlich willkommen zu diesem Webcast. Heute ist der 24. Februar 2016. Mein Name ist Stefan Teuxdorf und Sie sehen diese Sendung hier auf www.büso.de. Und bei mir in der Sendung, die heute etwas kürzer ausfallen wird, ist auch Helga Zeppler-Rusch, die ich herzlich begrüße. Guten Abend, Helga.
Guten Abend.
Nun, das wichtigste und heißeste Thema, über das wir sofort sprechen sollten, ist mit Sicherheit die Lage in Syrien, beziehungsweise die Frage, ob der von den USA und Russland ausgehandelte Waffenstillstand tatsächlich erfolgreich sein kann. Denn damit hängen natürlich Ereignisse zusammen, die uns direkt unmittelbar hier in Deutschland betreffen. Deswegen fangen wir damit an. Wie schätzt du die gegenwärtige Lage bezüglich Syrien ein?
Es ist auf jeden Fall ein großer Durchbruch, dass es zu diesem Waffenstillstand kommen wird, vorausgesetzt, es passiert nicht noch im letzten Augenblick eine Sabotage. Aber das ist ein großer Fortschritt, weil natürlich der Waffenstillstand die Voraussetzung ist, dass man dann sofort mit dem Wiederaufbau Syriens beginnen kann und damit im Grunde die Voraussetzungen schaffen kann, dass die Flüchtlinge, die jetzt noch auf der Flucht sind, dass die möglicherweise dann tatsächlich in ihre Heimat zurückkehren können. Also von daher ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Entwicklung. Man muss natürlich sehen, dass die Art und Weise, wie darüber berichtet wird, völlig unterschiedlich ist in Russland, in Deutschland und in Amerika. Also in Russland hat Präsident Putin das im Fernsehen angekündigt als wichtige politische Entwicklung. Und es ist ja auch der Erfolg von Putin, der überhaupt erst durch seine militärische Intervention in Syrien die Voraussetzungen geschaffen hat, dass man überhaupt zu einem politischen Dialog kommen konnte. Das heißt, es ist wirklich ein großer Erfolg für Putin. Und in Amerika stattdessen wurde das gerade mal kurz vom State Department, also vom Außenministerium erwähnt, also längst nicht so positiv dargestellt. Und Kerry, der ja doch viel Lob verdient für diese Verhandlungen mit Lavrov, hat allerdings auch schon gesagt, dass wenn es nicht zum Erfolg kommt, dass er einen Plan B hätte. Und dieser Plan B ist nach allem, was man sehen kann, würde das bedeuten, die Aufteilung von Syrien, was natürlich problematisch wäre, weil dann natürlich eine Befriedung sehr viel schwieriger wäre. Aber es ist natürlich wirklich sehr, sehr wichtig, auch für Deutschland. Und deshalb ist es also wirklich die Handschrift der Kriegstreiber, die sich heute in Artikeln, zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung, niederschlagen, die sagt, dass das wirklich vollkommen falsch darstellen, was es da wirklich ist und dass im Grunde der Sieg gegen ISIS ja wohl das Wichtigste ist und das wird also da voll wieder zur antirussischen Propaganda genutzt. Also der Schreiber in diesem Artikel der Süddeutschen Zeitung, der gehört wahrscheinlich zu dem Stall von Journalisten, die Arbeit der Kriegstreiber machen. Also da gibt es ja entsprechende Bücher drüber und das ist leider bekannt, dass diese Schreiber da auf einer bestimmten Gehaltsliste eben stehen. Also das nur mal dazu, aber ich bin trotzdem froh, dass es überhaupt dazu gekommen ist, weil die Lage im Balkan ist so dramatisch. Also wir haben ja jetzt einen Rückstau von vielen Menschen, die an der Grenze zwischen Griechenland und Mazedonien quasi da gestrandet sind. Heute findet eine Konferenz statt in Wien. Die hat die österreichische Regierung einberufen, quasi von allen Balkanstaaten, außer natürlich Griechenland, was also wirklich skandalös ist, weil Griechenland ist das hauptbetroffene Land. Und auch ohne Einladung an Deutschland oder die EU-Kommission, also mit anderen Worten, Schengen ist tot, die Idee der EU, die ist wirklich begraben. Und was die österreichische Außenministerin da gesagt hat, ist, dass man also jetzt auf nationale Lösungen bauen will, in enger Abstimmung untereinander. Aber wie gesagt, ohne Griechenland. Also, wo das hinführen soll, ist wirklich, das ist das Ende der EU. Das muss man wirklich so sehen. Und zum Glück ist eine andere Initiative auch auf dem Vormarsch, auch in Österreich zum Glück, wo dort in der führenden Wirtschaftszeitung 11 Seiten Artikel erschienen ist über die Bedeutung der neuen Seidenstraße für Österreich, für die Chancen der österreichischen Wirtschaft. Wir wissen ja, dass Griechenland schon ganz enge Beziehungen hat mit China, mit dem Iran und sich so als Brücke sieht zwischen der Seidenstraße und Europa. Also zum Glück ist das letzte Wort nicht gesprochen über alle diese Dinge, aber eines ist vollkommen klar, diese Chance der Waffenruhe muss sofort genutzt werden, um mit einem groß angelegten Wiederaufbauprogramm für die gesamte Region Südwestasiens zu beginnen. Das heißt, die Verlängerung der Seidenstraße nach Syrien, nach Irak, aber eben auch die gesamte Region ist jetzt wirklich ein dringendes Gebot. Aber das ist hochdramatisch und jetzt muss gehandelt werden, weil also die jetzige Flüchtlingspolitik ist in Europa an einen Krisenpunkt gekommen und die Weichen müssen ganz anders gestellt werden in Bezug auf Aufbau Südeuropas, Mittelmeerraum, Nahe Osten, Mittlerer Osten und Afrika. Und das muss ganz dringend jetzt auf die Tagesordnung.
Wir werden auf die EU an anderer Stelle nochmal zurückkommen, aber ich will nur kurz daran erinnern, du hast in verschiedenen Sendungen in der Vergangenheit darauf hingewiesen, auf Äußerungen von Professor Stephen Cohen, der sich in verschiedenen Medien inzwischen zu Wort gemeldet hat. Und der macht immer wieder denselben Punkt unter anderem, nämlich dass bei der Gefahr, dass es zum Atomkrieg kommt, dass man das nicht auf das State Department oder das Pentagon oder das Verteidigungsministerium schieben kann, sondern dahinter steckt Obama und der kann sich da eben auch nicht verstecken. Worum es in Syrien geht, da war ja auch schon klar, dass im Grunde genommen Obama als US-Präsident die Versuche von Außenminister Kerry eigentlich in allen Teilen hintertreibt. Und deswegen wäre es auch wichtig, dass wir kurz über den anderen Bereich sprechen, auf dem dieser kriegstreibende US-Präsident seinen Fokus hat, nämlich auf Asien. Das ist ja dieser sogenannte Asia Pivot. Und es gab jetzt immer wieder Spannungen in Bezug auf Nordkorea. Gibt es da was Neues in deiner Sicht?
Ja, sehr wichtig. Der chinesische Außenminister Wang Yi ist gerade in Amerika. Gestern hat er eine extrem wichtige Pressekonferenz gegeben, zusammen mit Kerry. Und da wurde also im Grunde ein sehr wichtiges Konzept vorgestellt. Also Wang Yi hat vorgeschlagen, dass man die Verhandlungen mit Nordkorea parallel auf zwei verschiedenen Schienen führen soll. Einerseits die Frage der Denuklearisierung, also des Abbaus des Atomprogramms, separat daneben in einem anderen Strang eben die Frage eines Friedensvertrags. Und das ist ganz wichtig, weil natürlich Nordkorea durchaus Syrien oder Irak, Libyen im Auge sagt, wenn wir unsere Atomwaffen aufgeben, dann gewinnen wir vielleicht dasselbe Schicksal wie Saddam Hussein oder Gaddafi. Und deshalb haben sie im Grunde zur Voraussetzung gemacht, dass es einen Friedensvertrag gibt und eine Garantie der Sicherheit Nordkoreas. Und sie werden also nicht über einseitig Denuklearisierung verhandeln, wenn dieses Gesamtpaket nicht da ist. Umgekehrt verlangen die USA, dass man in Verhandlungen ohne Vorbedingungen eintritt. Jetzt hat Wang Yi mit seinem diplomatischen Vorschlag eben diese beiden Themen zu entwirren und damit aber doch wieder in den Dialog zu kommen, meiner Meinung nach auch eine sehr wichtige Initiative dort vorgeschlagen, die von Kerry unterstützt wird. Und da ist natürlich wirklich interessant, dass CCTV, also das chinesische Fernsehen, die haben dann während der Pressekonferenz eine Frage gestellt an Kerry. Ja, ist es eigentlich so, dass die USA zwei verschiedene Politiken hat? Sie reden hier von Frieden und Entwicklung. Und Ash Carter hat gerade gesagt, China sei der Feind. Das ist natürlich genau richtig, weil es gibt diese beiden Lager. Und Kerry hat dann gesagt, nein, es gibt nur eine Politik, die wird von mir vertreten. Und was der Ash Carter macht, das ist quasi nur für den schlimmsten Fall muss er natürlich vorbereitet sein, was natürlich in der Form nicht stimmt. Weil gerade heute hat das Wall Street Journal einen Artikel, wo sie berichten, dass Ash Carter und der CIA-Chef Brennan absolut dem syrischen Waffenstillstand nicht, der Waffenruhe nicht trauen und da ihre Opposition auch ziemlich deutlich machen. Also diese Fraktionierung gibt es in den USA, in der Regierung ganz offensichtlich. Und der von dir gerade erwähnte Professor Cohen hat ja auch in einem neuen Artikel gesagt, ja, also Obama lässt keine Gelegenheit aus, Kerry in den Rücken zu stechen und weist im Übrigen darauf hin, dass die Konfrontation gegenüber Russland wirklich auf einem Höhepunkt steht, dass heute die NATO und die USA mehr oder genauso viel Truppen an der russischen Grenze haben, wie das während des ganzen Kalten Krieges nicht da war, dass es damals ganz klare Pufferstaaten gab, die es jetzt nicht mehr gibt und dass das letzte Mal, wo es so viele Truppenansammlungen an der russischen Grenze beziehungsweise damals an der sowjetischen Grenze gegeben hat, war 1941, kurz vor dem Einmarsch der Nazis. Und ich kann nur sagen, wir sind ja in Gespräch mit vielen Diplomaten, Militärs in vielen Ländern und wir sind an einem ganz gefährlichen Punkt. Also ein Gesprächspartner, mit dem ich vor kurzem gesprochen habe, der hat das verglichen mit Nitroglycerin. Das heißt, dass wir in einer Situation sind, wo quasi das hochgehen kann jeden Augenblick. Und Nitroglycerin braucht nicht mal ein Streichholz, das geht schon bei großen Erschütterungen in die Luft und das charakterisiert die Situation. Und deshalb ist ja unsere Kampagne, jetzt ein neues Paradigma auf die Tagesordnung zu setzen, die Win-Win-Option von Präsident Xi Jinping in Bezug auf den Ausbau der neuen Seidenstraße anzunehmen. Und da ist jetzt eben ganz konkret der Aufbau von Syrien der Punkt, wo alle zusammenarbeiten müssen, um dieses Land wirklich zu befrieden, was ja schon durch Russlands Initiative weitgehend vorangegangen ist, aber sofort mit einem Aufbauprogramm der Verlängerung der neuen Seidenstraße in den Nahen Osten. Das muss jetzt auf die Tagesordnung.
Um nochmal auf die Frage der Lösung des Konflikts in Syrien kurz zu kommen. Der Aspekt, um den es natürlich hier geht, ist mir gegenüber auch so geschildert worden. Es haben ja sicherlich alle mitbekommen, die schrecklichen Ereignisse da, zum Beispiel in Sachsen vor kurzem. Da hat jemand schon gesagt, man fühlt sich fast wie in Deutschland 1929, also wo so eine extreme Bewegungen quasi durch die Bevölkerung gehen. Und damit von der Frage der Lösung in Syrien hängt natürlich da alles ab. Aber der andere Aspekt ist natürlich der Zusammenbruch der Wirtschaft. Denn das ist etwas, was eigentlich selten in dem Zusammenhang wirklich genannt wird, dass viele Probleme jetzt akut aufgeworfen werden, dadurch, dass die Flüchtlinge hier nach Deutschland und nach Europa kommen. Aber diese Probleme waren vorher auch durchaus schon da. Jetzt zum Beispiel unterstrichen, würde ich mal sagen, durch einen neuen Armutsbericht. Wir sollten kurz darüber auch mal sprechen. Was denkst du denn darüber?
Ja, es ist schockierend, weil es wird ja immer so die Linie verbreitet, Deutschland, der Weltmeister im Export, Haushaltsüberschüsse, Steuereinnahmen, vor denen man gar nicht sich retten kann. Das ist natürlich nur die halbe Wahrheit, weil der neue Armutsbericht sagt ganz klar, dass das ärmste Land in Deutschland ist nicht etwa Mecklenburg-Vorpommern oder irgendein anderes Land im Osten, sondern es ist Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen ist jeder fünfte Mensch, der dort wohnt, unterhalb der Armutsgrenze. Es ist das ärmste Land. Das war mal die industrielle Hochburg von Deutschland. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist das Resultat der Politik zugunsten der Banken, die ganze Vergrünung der Politik, die Deindustrialisierung des Ruhrgebiets. Es wird auch in diesem Bericht dargestellt, dass ganz viele hochqualifizierte Arbeitsplätze, also die Menschen abgewandert sind, die solche Arbeitsplätze brauchen, nämlich Ingenieure, Facharbeiter, Lehrer, Professoren. Und stattdessen sind dort eben Billigjobs entstanden. Und also es ist jedenfalls keineswegs so, dass Deutschland kein Aufbauprogramm brauchen würde, sondern wir würden absolut profitieren von der Verlängerung der neuen Seidenstraße nach Deutschland. Wir haben einen Rückstau bei Investitionen in Infrastruktur von 1,7 Billionen Euro. Wir haben also ganz klare Strukturprobleme und das muss wirklich auch mit auf die Tagesordnung. Also wir brauchen wirklich Neuanfang. Und die Deutsche Bank, es gibt da so eine Wirtschaftsfinanzzeitung, da beschreibt einer der Großaktionäre der Deutschen Bank quasi, dass er eigentlich nicht davon ausgeht, dass wenn die Deutsche Bank pleite geht, wenn es zum GAU kommt, das sind also die Formulierungen, die da benutzt werden, glaubt er nicht, dass der Staat die Deutsche Bank noch mal retten wird und quasi der Hinweis ist, rette sich wer kann. Und das ist die Lage. Wir sitzen auf einem absoluten Pulverfass. Der nächste Finanzkrach ist im Grunde mit absoluter Sicherheit steht vor uns und es gibt auch viele Artikel, die sagen, ja, die EU war bei ihrem Gipfel so beschäftigt mit Flüchtlingen, mit Brexit, dass sie sich überhaupt keine Gedanken gemacht haben über die Lage des Finanzsystems und der nächste Finanzkrach könnte über alle hereinbrechen ohne irgendwelche Vorbereitungen. Und genau das ist die große Gefahr. Und deshalb, also man kann nur noch mal mit allem Nachdruck, also ich bitte Sie, unsere Zuschauer, helfen Sie uns mit, die Lösungen auf die Tagesordnung zu bringen. Es gibt eine Lösung, Glass-Steagall, das Trennbankensystem, was FDR 1933 durchgesetzt hat, das würde auch heute genauso wirken. Wir müssen die toxischen Schulden abschreiben, wir brauchen neue Kreditlinien für den Aufbau der Realwirtschaft. Und dann ist im Grunde alles einfach, aber es wird im Grunde nicht gehen, ohne dass man diese Casino-Wirtschaft beendet. Und dafür fehlt im Augenblick, zumindest in Deutschland, die öffentliche Diskussion. In Italien ist das sehr viel weiter. Dort gibt es also im Parlament mehrere Gesetzesinitiativen für Glass-Steagall, für ein Ende der Bail-in-Gesetzgebung. Und dort sind die Leute viel mehr alarmiert, weil natürlich durch den Bankrott der 4, 5 regionalen Banken ist das Bewusstsein darüber viel größer. Italien hat die 8. größte Wirtschaft weltweit und wenn die Banken in Italien zusammenbrechen, dann wird das für ganz Europa wahrscheinlich die Kettenreaktion auslösen. Und das ist im Augenblick ein Punkt, auf den man ganz besonders hinweisen muss, weil wir müssen etwas dagegen vorbereiten. Glass-Steagall, Schuldenkonferenz, toxische Schulden abschreiben und dann ist das Problem zu lösen. Es ist genau wie der ehemalige Chefökonom William White, Chefökonom der BIZ, Bank für internationalen Zahlungsausgleich, gesagt hat, es gibt nur zwei Wege, entweder einen unordentlichen Absturz ins Chaos oder eine ordentliche Reorganisation der Schulden.
Ja, man kann natürlich an der Stelle auch überlegen, was jetzt nun schneller gehen wird oder was erst eintritt. Die letzten Nachrichten aus Großbritannien sind ja, dass doch dieses Jahr dann noch dieses Referendum stattfinden wird über den Verbleib der des britischen Königreiches in der Europäischen Union. Was ist denn deine Sicht auf die Auseinandersetzung dort? Weil da flogen ja seit Freitag, Samstag also richtig die Fetzen.
Ja, Cameron hat ja bei dem EU-Gipfel durchgesetzt, dass Großbritannien da eine sehr dicke Extrawurst gebraten bekommt. Also die können quasi den Finanzplatz London von jeglichen Regeln der EU ausnehmen, was also vollkommen in die falsche Richtung geht, weil es ist ja gerade der Bankrott von London und der Wall Street, die das Hauptproblem darstellen. Und natürlich, dass die ersten 4 Jahre keine entsprechenden Sozialleistungen an Immigranten gezahlt werden müssen. Naja, damit, das hat der Cameron als großen Sieg gefeiert, aber natürlich kam er dann nach Hause und hat also ganz gehörig dort die Hucke voll bekommen, einerseits von 6 Kabinettmitgliedern, die also für den Brexit stimmen wollen, aber auch von vielen Leuten in der Tory-Partei selbst. Und das Zünglein an der Waage war dann die Tatsache, dass Johnson, quasi der Bürgermeister von London, sich auf die Stelle der Brexit-Befürworter geschlagen hat. Und das natürlich jetzt, er gilt als charismatische Figur, das wird natürlich der ganzen Kampagne für den Brexit enormen Auftrieb geben. Und ehrlich gesagt, wäre das auch gar nicht schlecht, wenn Großbritannien aus der EU austritt, weil immerhin, als damals Pompidou den Eintritt Großbritanniens in die EU bewerkstelligt hat, da war in Frankreich noch sehr bekannt der Schlachtruf Perfide Albion. Das heißt, dass im Grunde damals noch ein Bewusstsein darüber war, über die manipulative Politik von Großbritannien. Und da die EU sowieso in ihrer jetzigen Form gescheitert ist, genau wie der Euro ein gescheitertes Modell ist, nach dem Ende von Schengen wird auch die Lebensdauer der Europäischen Währungsunion relativ begrenzt sein, ist wirklich der Zeitpunkt gekommen für einen Neuanfang. Und der Neuanfang soll also auf keinen Fall in einem noch zentralistischeren Europa bestehen, weil das ist einfach nicht durchzusetzen. Es gibt kein europäisches Volk. Die Slawonen, die Wallonen und die Leute in Griechenland oder in Holland, die wissen überhaupt nichts übereinander, was die Innenpolitik angeht. Sie können die Zeitungen dort nicht lesen. Und es gibt kein europäisches Volk. Jede Nation hat eine eigene Geschichte, eigene Kultur, eigene Sprache. Und der Versuch, da so ein supranationales Korsett drüber zu stülpen, das hat einfach nicht funktioniert, weil es nicht funktionieren konnte. Und jetzt ist wirklich die Zeit für einen Neuanfang, dass man im Grunde sagt, die nationale Souveränität muss wiederhergestellt werden, aber die europäischen Nationen müssen gemeinsam sich eine Mission geben, eine Aufgabe. Und die Aufgabe ist ganz offensichtlich, die besteht im Grunde darin, dass wir jetzt die größte Flüchtlingskatastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg, aber wenn es nicht geändert würde, würde die wahrscheinlich noch sehr viel größer werden, die muss jetzt gelöst werden durch ein absolut supergroßes Aufbauprogramm für Südwestasien und für Afrika. Wenn sich alle europäischen Nationen dieser gemeinsamen Aufgabe widmen würden, also quasi sich wieder Werte geben, die wirklichen Zusammenhalt bedeuten würde, humanistische Ideale, dass man eben die Armut bekämpft, dass man die Kriegsgefahr überwindet, dass man das Verhältnis mit Russland und China in Ordnung bringt. Weil diese beiden Länder, Russland und China, die sind im Augenblick die einzigen Kräfte, die an der Stabilität und an diplomatischen politischen Lösungen arbeiten, und die muss man unterstützen. Und das ist etwas, wo sich ganz Europa drum vereinen kann. Dafür braucht man Brüssel nicht, sondern das können souveräne Regierungen eben genauso gut durch eine gemeinsame Allianz machen, die auf den gleichen Werten basiert. Die Zukunftsfrage und die Frage, ob Europa moralisch Bestand hat, liegt im Augenblick wirklich, ich würde mal sagen, zu 99% an der Herausforderung, jetzt den Nahen Osten zu entwickeln und vor allen Dingen auch Afrika zu entwickeln. Und das wird meiner Meinung nach die Schicksalsfrage für Deutschland werden.
Bevor wir zum Ende kommen, möchte ich auch die Frage noch an dich richten, einen kurzen Blick in die USA oder auf die USA zu werfen. Die Frage kommt uns von unseren Unterstützern doch immer wieder jetzt entgegen, wie es im US-Wahlkampf aussieht, obwohl trotz der sichtbar sich beschleunigenden verschiedenen Ereignisse in der Welt, die einen jetzt schon fesseln, und die US-Wahl noch in weiter Ferne liegt, da die ja erst am Ende dieses Jahres stattfindet, ist es trotzdem etwas beunruhigend, denn wenige Leute wissen das, was wir in unserer Zeitung und hier auf unserer Webseite berichten über, ja, womit man zu tun hat da mit Hillary Clinton, auch mit Bernie Sanders. Deswegen, vielleicht hast du da noch ein paar letzte Bemerkungen, wie es da momentan aussieht, beziehungsweise was deine und auch die Einschätzung von deinem Ehemann Lyndon LaRouche ist.
Tja, also es gibt viele denkende Menschen in Amerika, die sagen, dass die jetzig verbliebene Auswahl von Präsidentschaftskandidaten eine Schande für Amerika darstellt. Und das kommt sowohl von republikanischen als auch von demokratischen Mitgliedern der jeweiligen Parteien. Und das ist auch wirklich wahr. Das Problem ist, dass eben Hillary so sehr ausverkauft hat in Bezug auf die Politik von Obama und sie ja jetzt auch bellikos redet, das nimmt sich also nicht viel von den Republikanern. Trump hat natürlich auch viele Dinge gesagt, die also einem die Haare zu Berge stehen lassen können, also in Bezug auf Waterboarding, also Folter, in Bezug auf den Sand glühend machen bei der Bombardierung von Terroristen, was natürlich impliziert den Einsatz von Atomwaffen, weil das ist der einzige Punkt, wo der Sand zum Glühen kommt. Also das sind alles Dinge, auch Bernie Sanders ist also sehr viel Zweifel, weil er zwar so rhetorisch gegen die Wall Street redet, aber dann doch Gelder da in Anspruch nimmt, beziehungsweise Spendengelder bekommt. Und natürlich Ted Cruz ist nicht sehr viel anders als Trump, die nehmen sich also wenig. Und Rubio ist quasi jetzt, nachdem Jeb Bush raus ist, der Lieblingskandidat des republikanischen Establishments. Also da ist eigentlich keine Wahl. Man kann nur sagen, die Krise ist jetzt, und zwar sowohl die militärische Krise, ich weiß nicht, ob ich das vorhin erwähnt habe, also was der chinesische Außenminister Wang auf dieser Pressekonferenz auch noch gesagt hat, der sagt, also jetzt ist im Grunde durch diese zweigleisige Verhandlung mit Nordkorea, die er vorschlägt, da gibt es Hoffnung, aber man müsste eben sehr genau beobachten, was in den nächsten 2 Monaten passiert, weil da könnten Faktoren von außen eintreten, die also eine große Gefährdung darstellen. Eine davon ist mit Sicherheit, dass in Anfang März ein riesiges Manöver stattfinden wird mit 10.000 koreanischen und 7.000 amerikanischen Soldaten und die werden dort ein Manöver machen, was also die amphibische Landung in Nordkorea übt, mit der Idee, dass dann die Plätze, wo die Atomanlagen sind und die Raketen, dass die quasi dann zerstört werden. Und das ist der Fokus von diesem Manöver. Und das ist natürlich schon sehr provokativ und also da muss man ganz wirklich größte Sorge haben. Und natürlich, der Finanzkrach ist jetzt im Gang. Also heute waren wir massive Turbulenzen an den Börsen und das wird sich auch nicht beruhigen. Also deshalb 2017 oder selbst November 2016 ist noch lange, lange hin. Und es ist wirklich zu erwarten, dass ganz viele Entscheidungen viel, viel früher fallen und vielleicht sich dann auch neue Optionen für Amerika ergeben. Von der positiven Seite kann ich sagen, dass heute eine ganz wichtige Konferenz stattfindet in Seattle. Die wird also dort von einer großen amerikanisch-chinesischen Organisation organisiert, der gleichen Organisation, die auch Xi Jinping bei seinem letzten US-Besuch in Seattle eingeladen hatte. Und die haben dort ein Programm zur neuen Seidenstraße, wo von uns der erste Panel bestritten wird. Ich bin selbst da nicht hingefahren aus Zeitgründen. Ich habe aber ein Video produziert, damit wird die Konferenz, wurde heute Morgen schon eröffnet. Dann haben wir noch 2 weitere Redner, die dort sprechen. Und da geht es also im Grunde um unser Programm, Amerika in die Seidenstraße zu integrieren. Wir haben ja nicht nur diese 370 Seiten Weltlandbrückenstudie veröffentlicht in Englisch, in Chinesisch, wird diesen Monat noch in Arabisch herauskommen, nächsten Monat wahrscheinlich auf Koreanisch, also auch ein ganz wichtiges Dokument, was diese Krise dort um Korea auf eine andere Ebene heben kann. Aber es wird also vor allen Dingen, wir haben dann noch einen Zusatzbericht veröffentlicht, eben wie die Seidenstraße sich für Amerika positiv erweisen könnte, weil Amerika braucht auch dringend Infrastrukturentwicklung, die haben keine Schnellbahnsystem, die könnten genauso wie China den Plan haben, 50.000 Kilometer Schnellbahnstrecke zu bauen, neue Städte zu bauen. die Dürre in Südwestamerika zu bekämpfen durch neue Wasserressourcen, die man aus dem Meer gewinnen kann oder aus der Luft. Also mit anderen Worten, da ist im Augenblick auch eine Erkenntnis, dass Amerika, was sich ja auch nicht nur finanziell, sondern wirtschaftlich im freien Fall befindet, ganz dringend eine Rückkehr braucht zur Politik von Franklin D. Roosevelt. Das heißt, Glass-Steagall, Infrastrukturprogramm, Kreditsystem, PECORA-Kommission, dass die kriminellen Banker untersucht und wenn notwendig ins Gefängnis tut. Also das alles würde Amerika auch im Grunde extrem gut tun und es gibt also mehr und mehr Leute, die für diese Gedanken offen sind.
Also Hoffnung ist auf jeden Fall noch da, aber ich glaube, es wird aus der Diskussion klar, das ist sehr, sehr stark davon abhängig, dass so viele Leute wie möglich dabei mithelfen und aktiv werden. Also auch von meiner Seite die Einladung an alle, sich zu beteiligen und jetzt aktiv zu werden und nicht zu warten, bis es irgendwann einen Punkt erreicht hat, wo wir weniger Möglichkeiten oder vielleicht gar keine mehr haben, da einzugreifen. Vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast, Helga. Ich hoffe, dass wir das in der nächsten Woche fortsetzen können. Und auch von meiner Seite die Einladung, ich weiß sehr genau aus verschiedenen Diskussionen, dass es über die verschiedenen Punkte, die wir hier diskutieren, immer wieder Unklarheiten gibt, aber aus irgendeinem Grund, die nicht unbedingt immer offen hervorgebracht werden. Deswegen möchte ich doch unsere Zuschauer, auch diejenigen, die sich das nicht live anschauen, ermutigen, sich an der Diskussion hier zu beteiligen und die Dinge uns mal als Fragen oder Kommentar zu schicken, die wirklich Unklarheiten sind, weil ich fürchte momentan, dass wirklich zwischen der schrecklichen Medienlandschaft und dem Gegenteil dessen, was sich eben im Internet abspielt, wo dann sozusagen auch dann jeder Blödsinn geglaubt wird, dass da die Wahrheit wirklich unter den Bus kommt und das wäre fatal in der jetzigen Lage. Also Helga, nochmal vielen, vielen Dank und hoffentlich bis bald.
Ja, ich hoffe auch. Bis nächste Woche. Tschüss.